SWR 2 Tandem. Am Mikrofon Bernd Lechler und unser Studiogast ist heute das Paradies, so heißt das neue Musikprojekt von Florian Sievers, der zuvor im Duo Talking to Turtles eine relativ sanfte Sorte Indie-Pop gemacht hat, auf Englisch. Nun singt er Deutsch und hat schon reichlich enthusiastische Kritiken eingefahren fürs Debütalbum von Das Paradies. Guten Abend nach Leipzig, Florian Sievers.
Hallo, hallo.
Habe ich das richtig gemacht mit dem ungebeugten Artikel von Das Paradies oder soll man sagen von dem Paradies?
Nee, das war schon gut mit dem Ungebeugten, das passt schon. Das ist ja so als Künstlername gedacht und dann finde ich das auch ganz gut, wenn das so als Titel sozusagen genannt wird.
Ja, wie man auch sagt, wir gehen ins Konzert von Die Ärzte.
Ja, genau.
Sich in diesen Zeiten Das Paradies zu nennen und das Debütalbum Goldene Zukunft, das ist entweder ein Statement oder sarkastisch oder sie sind total unpolitisch.
Ja, sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall. Ich wurde in letzter Zeit auch relativ häufig gefragt, ob ich entweder naiv oder ein Optimist sei und habe da nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden, zumindest was den Optimismus angeht. Ich fand dann eine Formulierung irgendwie für mich ganz okay, dass ich versuche, mir vom Testosteronhaushalt der Zeit und der Welt nicht die Laune verderben zu lassen. Und das geht mal mehr und mal weniger gut auf jeden Fall.
Über die neuen Songs und Deutsch als Popsprache und Leipzig als Popstandort wollen wir reden. In SWR 2 Tandem mit Florian Sievers. Bisher war Englisch ihre Songsprache bei der Band Talking to Turtles, von der wir noch sprechen werden. Der Moment, in dem sie zum ersten Mal mit der Gitarre da saßen und deutsche Zeilen, eigene, gesungen haben. Wissen Sie den noch? Weil ich stelle mir den seltsam vor.
Ja, tatsächlich weiß ich das noch und das war tatsächlich auch seltsam. Da stellt sich dann auch mal die Frage, ja, warum fängt er denn überhaupt erst damit an, wenn das so seltsam ist? Aber meine Band Talking to Turtles, wir hatten uns da so eine Pause irgendwie erlaubt und dann hat man ja trotzdem sowas wie einen Spieltrieb und trotzdem Lust, weiter Musik zu machen. Und ich will es nicht Schnapsidee nennen, es war einfach, irgendwie kam so die Idee auf, ich probiere mal einfach mit deutschen Zeilen herum, weil vorher das Englische tatsächlich immer meine Musiksprache war, weil ich auch, glaube ich, hauptsächlich englischsprachige Musik gehört habe. Und dann habe ich mir da so ein paar Zeilen zurechtgelegt oder was einem gerade so in den Sinn kommt. Und das hat tatsächlich so ein paar Tage gedauert, bis so ein Moment da war, in dem ich mich dachte, jetzt habe ich vielleicht irgendwie sowas wie einen Ton gefunden oder so und kann mich wohlfühlen in diesen Zeilen. Ja, aber das war schön. Das war der erste Moment, in dem ich dachte, ach, irgendwie fühlt sich das gut an. Es ist nicht peinlich vor mir selbst oder so. Dann ist aus einer Zeile eine Strophe geworden, aus einer Strophe ein Lied und irgendwann war dann einfach ein Album fertig.
Fühlt man sich ungeschützter, ohne die Distanz, die die Fremdsprache ja doch hat, selbst wenn man sie gut spricht?
Ja, könnte man vermuten. Habe ich ja auch immer irgendwie so das Gefühl gehabt, auch in den ersten, als ich so die ersten Zeilen da so aufschrieb, dass man ein bisschen ungeschützter ist. Aber am Ende würde ich jetzt in der Retrospektive sagen, dass wenn man sich ein Lied ausdenkt und irgendwie entweder ein Gefühl festhalten will oder ein Gefühl transportieren will, dass das in beiden Sprachen mal gleich schwer, mal einfach ist und mal mehr, sage ich mal, sich selbst entblößend und mal weniger. Ich glaube, der große Unterschied ist vielleicht schon, dass man bei der Muttersprache, wie soll ich das sagen, also ein bisschen mehr einen Zugang hat zu den verschiedenen Nuancen der verschiedenen Vokabeln, die es da so gibt. Also beim Englischen ist natürlich mein Wortschatz auch eingeschränkter als beim Deutschen. Und man hat, glaube ich, bei der deutschen Sprache, in meinem Fall merke ich da schon so ein bisschen so ein Gefühl für, was schwingt bei welchem Verb zum Beispiel mit, passt das überhaupt in das Gefühl, was ich gerade transportieren will oder nicht, während man beim Englischen vielleicht so manchmal vielleicht auch falsch liegt.
Keine Ahnung, und man kann ein bisschen mehr mogeln.
Genau.
Aber es ist dann, also ungeschützter einerseits, aber andererseits könnten Sie auch Momente gehabt haben, wo das Gefühl so ist, jetzt kann ich tatsächlich mal ganz direkt sagen, was ich meine. Also dass der Ausdruck eigentlich eher, dass es den verstärkt.
Genau, das ist tatsächlich, irgendwie, wenn man das so formulieren mag, wie eine neue Spielwiese, diese deutschsprachige Musik für mich, aber immer noch irgendwie im selben Stadtpark, wenn man mal in das mit dem Bild vergleichen will. Aber die Spielwiese ist irgendwie ein bisschen größer. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen gerade so recht frei an. Das finde ich ganz gut.
Und fanden Sie es schwieriger als Englisch? Man sagt ja, Deutsch ist erstens klingt nicht so, hat zu viele Konsonanten, das knackt und knallt mehr und es ist grammatikalisch nicht so biegsam wie das Englische. Wie war das?
Schwieriger vielleicht aufgrund dieser Nuancen. Das ist vielleicht erstmal so von den Worten her, die man wählt und nicht. Da ist man, glaube ich, ein bisschen strenger mit sich selbst. Ich glaube, Sie haben vorhin nach dem Moment gefragt, an dem ich das erste Mal so da saß und das Gefühl hatte, es macht Sinn und macht Spaß. Das war, glaube ich, der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann irgendwie mit diesen deutschen Zeilen die so ein bisschen zum Klingen bringen, weil Sie gerade meinten, die Konsonanten, der vermeintlich harte Habitus der Sprache. Das war so der Moment, wo ich dachte, ah, okay, so klingt es ein bisschen nach Leichtigkeit und musikalisch irgendwie.
Welche deutschsprachigen Vorbilder hatten Sie im Ohr und im Hinterkopf?
Ich habe tatsächlich sehr wenig deutschsprachige Musik gehört, aber gar nicht bis vor zwei, drei Jahren, aber gar nicht so bewusst, weil ich dachte, ach nee, keine Lust drauf, sondern irgendwie, weil ich vielleicht durch meinen Freundeskreis, aus dem man ja auch viel neue Musik speist, gar nicht so damit konfrontiert war und hatte dementsprechend mehr so mein Bauchgefühl als kleiner Kompass und gar nicht so die Referenzen oder Vorbilder im Kopf.
Man kann ja im Moment im deutschsprachigen Pop, der so bis in die Charts kommt, eine gewisse Schlagerisierung feststellen mit so Stars wie Max Giesinger oder Revolverheld. Sind Sie auch angetreten, dem etwas entgegenzusetzen?
Ich glaube, es wäre anmaßend, das zu formulieren. Ich bin da mehr so angetreten vielleicht, also wenn man von Antreten sprechen mag, um meinem eigenen Spaß daran irgendwie gerecht zu werden. Und den Spaß habe ich dann meistens nur, wenn ich das Gefühl habe, dass für mich das Lied etwas transportiert und mag das da gar nicht so vergleichen, glaube ich, mit der Schlagerisierung. Wie haben Sie es formuliert?
Ich sagte Schlagerisierung.
Schlagerisierung.
Wobei Ihre Songs ja überhaupt kein bisschen schlagerhaft sind, aber die haben schon auch, immer schon, auch die Englischen schon, so eine gewisse, ich sag mal, Flauschigkeit. Daran muss ich vorhin denken, bei diesem Song Ein schönes Unentschieden, weil es da im Refrain heißt, du fragst dich, wo das Bellen herkommt, das Bellen in dir. Sind es Sie? Sollten Sie mehr bellen oder beißen oder worum geht's da?
Also bei dem Lied, oder sagen wir mal erstmal generell vielleicht zu Auto, was die autobiografischen Züge in den Liedern angeht, ist natürlich irgendwie immer irgendwie mit dem verbunden, was man selber vielleicht so aufnimmt und erlebt. Zumindest speisen sich natürlich daraus die Ideen, die man so hat. Von daher ist immer alles irgendwie ein bisschen mit dem verbunden, wie man sein Leben führt und was man erlebt. Aber die Texte selbst erzählen jetzt, das bin nicht ich sozusagen. Wenn ich jetzt so selbst drauf schaue, liegt in diesem Lied vielleicht doch etwas, was ein Charakterzug, von dem ich glaube, dass ich den habe, und zwar eine Entscheidungsunfreude, aber auch mal mehr, mal weniger Spaß daran oder auch die Notwendigkeit zu sehen, bei allen Dingen, die mich so beschäftigen, immer alles dreimal zu drehen und zu wenden.
Noch ein schön seltsamer Text, ich quäle Sie nur noch kurz mit diesem Interpretieren, ist der von Die Giraffe streckt sich, mit so Sätzen wie ich rauche, 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 nur wenn ich schlafe nicht, und er fängt an, sich selbst genug zu sein, und wenn er damit erst anfängt, und eben die Giraffe, sie streckt sich. Was für eine Giraffe?
Eine gute Frage. Ich glaube, diese Zeile hebt sich so ab vom Rest des Liedes. Ich glaube, die Strophen und der Refrain, die erzählen im Prinzip ein bisschen Beiläufigkeiten oder kleine Details eines Alltags, der so ein bisschen von der Lust am Müßiggang geprägt ist vielleicht. Und dann gibt es einen Teil in dem Lied, in dem auf einmal diese Giraffe auftaucht. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, was, glaube ich, viele Leute erzählen, die sich so Dinge ausdenken. Manchmal hat man auf einmal eine Idee, die kommt irgendwo her und man weiß nicht woher. Und das ist genauso ein Moment gewesen. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass dadurch bekommt das Lied, und das mochte ich so gerne, einfach wieder auch eine komische, vielleicht auch ein bisschen dadaistische Nuance und wird dadurch wieder so ein bisschen uneindeutiger. Und das ist, finde ich, eigentlich auch das Schöne an Musik und oder auch an Kunst generell.
Talking to Turtles ist ein Duo, bestehend aus Ihnen und Claudia Göhler. Live waren dann noch zwei Musiker mehr dabei. Wieso braucht man als Band nach, ich sag mal, nur drei Alben in 7 Jahren eine Pause?
Wir haben tatsächlich seit 2008 diese Band betrieben, und das ist tatsächlich, also meine Freundin und ich zusammen waren wirklich wahnsinnig viel unterwegs und ständig und immer mit dieser Band und Musik beschäftigt, was ein absolutes tolles Privileg war und ist. Aber tatsächlich hat uns das auch ganz schön angestrengt, wie wir so vor kurzem merkten und dachten so, vielleicht machen wir das mal kurz nicht und mal gucken, was dann so passiert. Also was wir dann so mit unseren Tagen machen. Und das war wirklich eine gute Idee.
Der Song gerade, Passenger Seat, hatte so einen typischen Roadmovie-Text. Ich dachte zuerst, der müsste aus dem Album davor sein, das Sie in Amerika aufgenommen hatten.
Ah, stimmt, das hätte gut gepasst.
Ja. Stimmt aber nicht, der entstand ganz normal in Berlin. War dieser Ausflug nach Seattle damals so der Höhepunkt von Talking to Turtles?
Das war auf jeden Fall einer der vielen Höhepunkte. Wir waren dort und haben da erstmal 4 Wochen in Seattle verbringen können, haben zusammen mit dem Produzenten, der die Platte aufgenommen hat, gelebt in Downtown in Seattle. Und das war auf jeden Fall prägende vier Wochen in der Stadt und auch nochmal prägende 2 Wochen danach, die wir uns Zeit genommen haben, dann an der pazifischen Küste nach San Francisco runterzufahren. Es sind so kleine Dinge, die dann irgendwie schon hängen bleiben, was zum Beispiel einfach den Stellenwert von Rockmusik, zumindest in der Stadt, angeht. Wir haben relativ viel Zeit in Rostock verbracht, als wir so in unseren 20er Jahren, und fühlten uns da in Seattle auch so ein bisschen an die Stimmung erinnert und fühlte sich fast wie so ein potenzielles zweites Zuhause an.
Das finde ich ja interessant. Was ist die Verbindung zwischen Rostock und Seattle?
So inhaltlich jetzt vielleicht gar nicht, aber so vom Feeling her, eine Hafenstadt, irgendwie auch immer so ein bisschen regnerisch, so ein bisschen kalt, aber trotzdem irgendwie warmherzig, ja, so.
In Rostock hat das auch angefangen mit Talking to Turtles. Dann sind Sie zum Studieren wahrscheinlich nach Leipzig gegangen. Wieso nicht nach Berlin?
Irgendwie kam das nicht in Frage. Vielleicht hing das ein bisschen damit mit dem Fach zusammen, dass ich gern studieren wollte. Es ist Journalistik und das wurde hier in Leipzig angeboten. Vielleicht hat mich das so ein bisschen gezogen. Und irgendwie fühlten wir uns nicht so Berlin-mäßig. Wir waren vorher durch Freunde häufiger in Leipzig und hatten das Gefühl, dass das vor 10 Jahren war, dass ungefähr eine Stadt ist, die irgendwie sich sehr frei anfühlt und nach sehr viel Platz, aber trotzdem irgendwie, wie man so schön sagt, einfach was los ist.
Ja, ihre Freundin und Mitmusikerin Claudia Göhler, die wurde vor ein paar Jahren mal in einem Spiegelartikel damit zitiert, dass Leipzig eben so perfekt für Musiker sei. Und der Artikel war überschrieben mit Hauptstadt der Träume. Können Sie damit was anfangen?
Ah, ich erinnere mich an den Artikel. Das war, glaube ich, so ein bisschen, da wurde so der Leipzig-Hype thematisiert. Es gab ja so eine Zeit, in der Leipzig dann auch in der New York Times erwähnt wurde als das neue Berlin etc. etc. Ja, und wir wurden dann sozusagen als Musikerbeispiel in diesem langen Artikel kurz befragt. Und ich habe mal ein schönes Zitat zu diesem Leipzig-Hype von einem Kulturschaffenden gehört, der schon seit Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre hier lebte. Und er meinte, diese Hypes gab es schon so 2-3 Mal. Das war mal irgendwie Mitte der 90er und einmal da und jetzt wieder. Und es geht auch irgendwie wieder vorbei. Und das fand ich eine ganz angenehme Perspektive und Haltung dazu.
Aber Sie haben jedenfalls, außer zu träumen und Musik zu machen und die Freiheit zu genießen, auch studiert, Journalistik. Wie war so die Balance zwischen Musik und Studium?
Ja, die war eher so, dass man versucht hat, bis zu einem gewissen Punkt das Studium irgendwie zwischen die Touren und Studio zu packen. Tatsächlich war die Musik da immer schon irgendwie die Hauptpriorität und das, worum es eigentlich immer ging.
Läuft denn der Journalismus jetzt als Plan B noch so mit?
Nein. Nein, ich hab zwischendurch auch überlegt, es einfach nicht fertig zu machen, weil es irgendwie, ich fühlte mich da in der Position immer nicht so wohl und habe dann das Studium noch so irgendwie zu Ende gemacht und dann stand am Ende des Studiums so ein Volontariat. Das habe ich bei ganz lieben Leuten in einer Fernsehproduktionsfirma gemacht und danach aber stand das nächste Talking to Turtles Album an und habe mich dann entschieden, den Beruf nicht zu ergreifen.
SWR 2 Tandem mit dem Musiker Florian Sievers. Jahrgang 1983, geboren in Halle an der Saale, aufgewachsen dann aber in der Mecklenburg-Vorpommerschen Provinz. Zum Sound, haben Sie uns geschrieben, zum Sound der Nachwende-Hitradios und Dorfpartys, in Klammer DJ Ralf.
Ja.
Was sind Ihre Erinnerungen an DJ Ralf?
Ja, das ist, also in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es regelmäßig so große Discos, die dann in irgendeiner Scheune von einem Bauern stattfanden oder im Park. Da hat immer DJ Ralf aufgelegt. Es war so eine Lokalprominenz, dem ich nie die Hand geschüttelt habe, weil ich dafür zu jung war, glaube ich. Da kam man nicht ran. Und genau, und der hat dann quasi immer genau das aufgelegt, was die Hitradios am Tag so auflegten. Mhm. Von, ich weiß gar nicht, von Bonnie M. über Modern Talking bis Herbert Grönemeyer natürlich, aber sowas.
Und das genau. Haben Sie aufgesogen dann?
Das ist irgendwie, glaube ich, wenn ich so, also im Haushalt meiner Eltern, in dem ich groß geworden bin, gab es halt, glaube ich, keine einzige CD. Und es lief aber ständig das Radio. Das mochte ich immer gern. Genau, und war dann eigentlich, man ist dann ja immer automatisch nicht mit Alben, sondern einfach nur mit Hits konfrontiert.
Kommt jetzt nicht so richtig durch in Ihrer Musik, die Sie heute machen?
Nee, ja, vielleicht ist da zumindest irgendwie der Spaß an der Melodie hängen geblieben.
Hatten Sie damals denn schon den kühnen Gedanken, selber mal ein Lied zu schreiben?
Nee, wann fing das an? Ich glaube, so mit 13. Mit 13 habe ich eine verwaiste Akustikgitarre in unserer Wohnung gefunden. Die war sehr schwer zu stimmen und dann, ich hatte auch überhaupt keine Ahnung und habe dann so, aber auf dieser Gitarre so langsam angefangen, mir so da so Akkorde, von denen ich dachte, dass es Akkorde wären, zurechtzulegen. Genau, und habe dann aber immer so versucht, mir so eigene kleine Lieder, also was ich damals für Lieder hielt, auszudenken, genau.
Wie ja, musikalisch war Ihr Elternhaus, das Umfeld?
Wirklich gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich bin in einer Kleinstadt zur Schule gegangen und in diesem Ort gab es wahnsinnig viele Bands einfach. Es war eine Kleinstadt mit 4000 Einwohnern und einem Gymnasium und da hat irgendwie gefühlt jeder Zweite in einer Rockband gespielt. Mhm. Vielleicht war das dann so ein bisschen der Ersatz für einen musikalischen Haushalt.
Wie haben Sie denn überhaupt diese ganzen Umbrüche der Nachwendezeit als Kind erlebt? Das müssen ja unstete Zeiten gewesen sein, auch mit sehr herausgeforderten Eltern und vielleicht Großeltern.
Ja, ja. Also ich war 6, als die Mauer fiel und habe dann natürlich kleine gefühlte Fotos im Gehirn von ein, zwei Situationen. Ich glaube, ja.
Ich meine, das war ja nicht mit dem Fall der Mauer dann zu Ende.
Da ging nee, ja genau. Das ist, glaube ich, das eher, was ich aber auch jetzt erst seit kurzem mich ein bisschen damit beschäftige, was war da eigentlich los in den 90ern? Wie sehr bin ich damit? Oder ist meine eigene Biografie da irgendwie, was hat die so erlebt? Und das war, glaube ich, ein Moment vor kurzem, hatte ich die Möglichkeit, in Moskau ein Konzert zu spielen über das Goethe-Institut. Und das war tatsächlich auch nochmal ein Punkt, der mich so ein bisschen auf das Thema gelenkt hat. Denn allein in dieser Stadt in Moskau merkte ich, wie sehr ich an verschiedensten kleinen Ecken und Enden mich erinnert fühlte an Bilder aus der Kindheit und wie sehr da die eigene frühe Biografie irgendwie doch verbunden ist mit diesem Moskau zum Beispiel und mit einer Idee und einer Weltanschauung. Wenn ich mich recht erinnere, in der Grundschule, also oder andersrum erzählt, in Moskau waren wir auf so einer großen Weltausstellung, die war, glaube ich, Ende der 60er in Moskau und Weltausstellung hieß dort dann, dass sozusagen alle Sowjetstaaten dann so Expo-mäßig da so ihre Häuser und große Prachtbauten auf einem Platz aufgebaut hatten und ein Teil dieser Weltausstellung, die noch da stand, war eben auch so ein Militärausstellung, also da stand ein großer Düsenjet und irgendwie auch ein Panzer und so Soldaten irgendwie auf dem Haus und speziell diese Soldaten und die Panzer und so erinnerte ich mich noch irgendwie in der ersten Klasse auch noch in einem alten Schulbuch, mit dem wir da noch gearbeitet haben, eine Zeit lang gesehen zu haben. Also so eine spezielle Art, wie die Soldaten und Panzer auch gemalt waren und so.
Die Ästhetik auch.
Genau, und da fing das ein bisschen an, dass ich mich in den letzten Wochen tatsächlich mal ein bisschen angefangen habe, mich ein bisschen mehr mit dem zu beschäftigen, was sozusagen so auch in meinem Umfeld passiert ist da in den 90ern, wie es den Leuten ging.
Zurzeit ist viel die Rede davon, was alles nicht zusammengewachsen ist nach dem Fall der Mauer. Wie ist das in der Musik? Was meinen Sie? Haben da Songwriter Ihrer Generation, wenn Sie Kollegen treffen, Ost und West, heute oder längst schon denselben Background und dieselbe Sprach- und Musikkultur oder gibt es da feine Unterschiede, wo man sich erkennt oder eben nicht?
Also ich würde sagen, also zumindest bei den Freunden in meinem Umfeld und die man so kennenlernt, andere Musiker, erstmal stellt sich zumindest überhaupt nicht mehr die Frage, stellt sich in den ersten Gesprächen raus, ach, du bist da aufgewachsen, du bist da geboren etc. Aber ich habe das Gefühl, dass auch zumindest was das Musikalische angeht, überhaupt gar keinen Unterschied macht.
Ja.
Ja.
Ansonsten hat Sachsen politisch gerade ein mieses Image, was in der Pauschalität natürlich ungerecht ist. Wie sehr nervt das, wenn man dort lebt?
Also mich nervt vor allem genau diese Image-Gerede. Also da werden irgendwie in Chemnitz Leute von Idioten gejagt aufgrund ihrer Hautfarbe oder was auch immer. Und alles, was den Leuten als allererstes einfällt, also ich sage mit Leuten jetzt vor allem irgendwie Politikern und vielleicht auch irgendwie Leute aus irgendwelchen Verbänden, ist, es schadet dem Image von Sachsen, es schadet dem Image von Chemnitz. Ich finde, das ist einfach irgendwie erstmal, also wenn das Erste ist, was den Leuten einfällt, dann gute Nacht. Also diesen Aspekt finde ich erstmal so wahnsinnig zehntrangig. Ja.
wir leben natürlich alle damit und Sie leben auch örtlich in der Nähe. Kommt von all dem, was auf Ihrem Album vor?
Von diesen, von den politischen Dingen, die gerade so passieren und den gesellschaftlichen, meinen Sie?
Ja.
Nee, also natürlich, ist so ein Text natürlich irgendwie auch hier und da ein Destillat oder vielleicht auch irgendwas Durchgesiebtes von dem, was einem so begegnet. Aber ich würde nicht sagen, also vielleicht ein Lied, wie dürfen die das, heißt es, das beschäftigt sich vielleicht teilweise mit der Frage von selbstständigem Denken und für Dinge einstehen etc. Aber ansonsten ist es erstmal ein Pop-Album und kein konzeptpolitisches Album, würde ich jetzt sagen.
Und erleben Sie es selber? Also ich kriege diese Sachen, dieses Aufgeheizte und diesen Konflikt und dieses Gespaltene und die Wut auch und so, überwiegend aus den Nachrichten mit oder aus Artikeln, die ich lese. Sie sind jetzt näher dran, aber Leipzig ist da jetzt auch wieder nicht typisch. Wie nah ist es Ihnen? Wie viel sehen Sie?
Ich lebe da natürlich genauso in meiner Blase und versuche das natürlich mir immer wieder bewusst zu machen und mich bewusst irgendwie aus dieser Blase herauszubewegen. Aber das ist dann natürlich irgendwie fast gar nicht so einfach umzusetzen. Aber was, ich erinnere mich noch sehr konkret, ich weiß gar nicht, ob es jetzt zwei oder drei Jahre her ist, dass 100 Meter von meiner Wohnung, also ich wohne in Leipzig-Konnewitz, das ist im Süden, einfach in einer Nacht 300 Nazis in eine Straße eingefallen sind und die auf einer Länge von 500 Metern einfach komplett zerlegt haben. Das ist einfach passiert. Und das war keine spontane Aktion, das wirkte schon sehr organisiert und das ist das, was man erlebt auf jeden Fall. Und dann gibt es glücklicherweise in Leipzig Reaktionen darauf. Es wird nicht logischerweise nicht hingenommen, sondern demonstriert oder alles, was man so machen kann. Aber das ist schon irgendwie auf jeden Fall beängstigend. Ja.
Wir sprachen vorhin fast nur über die Texte Ihres neuen Albums, weil Sie halt früher bei Talking to Turtles englische Songs geschrieben haben. Aber natürlich gibt's auch musikalische Unterschiede. Welche neuen Seiten von sich haben Sie entdeckt bei diesem neuen Projekt?
Als allererstes fällt mir da wahrscheinlich irgendwie so Rhythmus ein. Ich mag den Bass sehr gern spielen seit einiger Zeit. Also ich gebe mir Mühe habe auch so ein bisschen die Drumcomputer für mich entdeckt. Das ist jetzt für andere Musiker nichts Neues, aber für mich auf jeden Fall schon. Das hat mir Spaß gemacht, glaube ich, so mit Drumcomputer und Bass irgendwie so ein, wie würde man sagen, ich glaube in der Musikersprache so ein Groove. So ein Rhythmus irgendwie hinzustellen, der mir gut gefällt. Und das mit den Drumcomputern war auch ein bisschen aus einer Not herausgeboren, weil ich konnte in meinem Studio in Leipzig kein Schlagzeug aufnehmen. Und dann habe ich gedacht, nehme ich mal erstmal das. Und diese Ästhetik ist dann, es ist zwar jetzt in fast allen Liedern ein echtes Schlagzeug eingespielt, aber trotzdem diese Drumcomputer-Ästhetik, das hat mir total gut gefallen. Und generell hatte ich, glaube ich, so in dieser Talking to Turtles Pause auch einen kleinen eBay-Kleinanzeigen oder sagen wir Kleinanzeigen.
Flash.
Kaufrausch, genau. Und hab irgendwie Spaß gehabt, irgendwie so kleine Keyboards zu kaufen. Ein Freund von mir aus dem Nachbardorf meiner Eltern, den ich sehr lange schon kenne, der so um die 65 ist und der ist auch Musiker und hat mir so einen alten DDR Synthesizer als Dauerleihgabe mitgegeben, den ich fast täglich benutze und bei den Aufnahmen zu dem Album. Das waren, glaube ich, so die Geräte erstmal, die ich so neu entdeckt habe. Und mit den Geräten und mit diesen Instrumenten kommen auch irgendwie immer neue musikalische Ideen. Deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen der Drumcomputer, der Bass und so Synthesizer und Tasteninstrumente, das ist so ein bisschen für mich so erstmal die Basis, was ich so neu entdeckt habe und woraus dann irgendwie auch so, ich sag jetzt mal, so die Klangwelt von Das Paradies so ein bisschen sich so herausgepellt hat.
Welchen Unterschied hat es gemacht, dass das ein Spiel war auf eine Art und Weise? Also, dass da keiner drauf wartete, dass das vielleicht sogar in der Schublade hätte liegen bleiben können? Es war ja sehr ziellos erstmal, oder also ziellos im positiven Sinne.
Ja, so angenehm orientierungslos, genau. Und das war total, in der Retrospektive würde ich sagen, super. Also, weil dadurch ist man natürlich eher so seinem eigenen Geschmack oder seinem eigenen Bauchgefühl ausschließlich verpflichtet, ne? Und guckt erstmal nur, dass man was macht, was einem selber gefällt und worin man sich irgendwie wohlfühlt. Diese Einstellung zu behalten, das ist natürlich immer irgendwie toll. Also es wäre natürlich gut, wenn man jetzt auch beim zweiten Album genau das gleiche Mindset hat und sagt, oh, ich guck mal, was passiert und bin eben nur meinem eigenen Bauchgefühl verpflichtet und vielleicht, ich denke mal, das wird ganz gut gehen, ja.
Und wenn ich das fragen darf, während man so seine Tage zubringt mit dieser Fingerübung, aus der vielleicht später mal das Paradies werden wird und Konzerte gespielt werden, wer zahlt so lange die Miete?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist dann einfach klassisch, war das viele Monate lang einfach auch noch andere Jobs machen und ansonsten sparsam sein. Ja, ich glaube, das ist es. Das ist es.
Was für Jobs sind es?
Das war einfach klassischerweise bis vor 2 Jahren ein Barjob oder in einem Café habe ich gearbeitet. Ansonsten tatsächlich irgendwie ab und zu so, sag ich mal, in der Peripherie des so Promo-Jobs, so Zeug. Ja, alles, was irgendwie einem hilft, noch ein bisschen länger und ein bisschen mehr Zeit im Studio zu verbringen.
So beiläufig, wie die Songs entstanden sind, erstmal würde man vielleicht denken, heutzutage macht man das als Musiker dann alleine, ohne Label. Aber offenbar sind Plattenfirmen doch noch nicht so überholt und überflüssig, wie das eine Zeit lang gedacht wurde.
Ja, also ich bin in einer privilegierten Situation auf jeden Fall. Also die erste Single, die kam bei dem Label Staatsakt raus, das ganz toll ist. Und für das Album ist jetzt bei Grönland Records erschienen, was auch eine tolle Plattenfirma ist, bei der ich mich wahnsinnig wohlfühle. Und ich finde schon ein tolles Gefühl, dass es Leute gibt, die einem helfen, die Musik so vielen Ohren wie möglich vorzuspielen. Ja, wie Sie schon meinten, natürlich kann man das bis zum gewissen Grad und mehr denn je auch alleine schaffen, ohne Frage. Aber ich finde es auch gut, dass man nicht alleine dasteht und dass es Leute gibt, mit denen man das einfach zusammen macht. Das ist ein Privileg und ich bin dafür sehr dankbar und finde es gut.
Ende Oktober und dann Anfang Dezember geht's auch nochmal auf Tour für das Paradies. 2 Konzerte sind hier im Südwesten, nämlich am 5.12. in Wiesbaden und am 6.12. in Stuttgart. Wollte ich noch sagen. Florian Sievers, wenn Sie den Witz nicht schon 100-mal gehört hätten, würde ich sagen, ich wünsche Ihnen eine goldene Zukunft.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
SWR 2 Tandem. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Und hier ist noch der Song, von dem wir vorhin sprachen. Die Giraffe streckt sich.
Ich rauche, 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 nur wenn ich schlafe, nee. Keine Sucht, nur eine Weise, auf die meine Zeit zerbricht. Dagegen zu warten, solange du versprichst, dass noch Tabak wächst. Ich liebe lange Autofahrten und dass die Kioskbesitzerin auf meine Gewohnheiten setzt. Gebt ihm was zu tun, sagt ihr, und lasst ihn nicht alleine ruhen. Er fängt an, sich selbst genug zu sein. Und wenn er damit erst anfängt, wenn er damit erst anfängt.